Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person, bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung. Und in dem Fall tatsächlich sehr ganz, ganz vielen neuen zuhörenden Personen, die im Sommer über unsere Specials reingekommen sind. Falls Sie nicht genau wissen, wo Sie jetzt wirklich gelandet sind, der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick von der kleinen Zeitung. Wir besprechen hier jede Woche die wichtigsten Nachrichten und es ist ja einfach ein guter Sommer gewesen, weil eigentlich ist ja nicht so viel geschehen, muss man sich sagen. Okay, Ozzy Osbourne ist gestorben, Hulk Hogan ist auch gestorben, Stephen Colbert wurde abgesetzt, Robert Kratke hat sich selbst das Mikro runtergefahren. Aber Christian Stocker ist noch da, wir sind noch da. Das heißt, wir können jetzt eigentlich da weitermachen, wo wir mit Thomas Stips jetzt aufgehört haben.
Eigentlich ja. In dem Zusammenhang hast du das Wort Sers über den Sommer irgendwann ausgesprochen. Du hast ja gemeint, das sei nicht dein normaler Sprachgebrauch, sondern du hast diesen, ich möchte sagen, Vienizismus für unseren Podcast dir angeeignet. Aber ich muss sagen, du sprichst ihn recht akzentfrei.
Ja, dadurch, dass sehr, sehr viele Menschen mich mit Sers ansprechen, ist es natürlich meine Erwiderung dann immer wieder, okay. Weil alle Leute glauben, das ist mein Standardgruß.
Ja,
alles. Ist es nicht.
Ja. Okay. Aber wir schließen nahtlos wieder am letzten Sers an. Ja.
Genau. Und jetzt gehen wir rein in die Themen, die ganz, ganz wichtig sind.
Oh my goodness.
Vielleicht haben Sie die Bilder gesehen und ehrlicherweise mir war es schon ein bisschen zu fürchten, als ich mich da durchgescrollt habe. Man sieht Xi Jinping, Wladimir Putin, Kim Jong-un und Irans Präsident Masoud Pezeshkian auf Fotos und denkt sich, da muss wirklich etwas Arges los sein, wenn diese Leute, die jetzt eigentlich völlig konträr der westlichen Weltordnung sich zusammenrotten, dann sieht man, wie es weitergeht auf den nächsten Bildern, wo dann auch noch Indiens Staatschef Modi ganz vorne mit dabei ist und man sieht, warum der Mensch in den letzten Jahrzehnten so viel Yoga gemacht hat, damit er sich halt auch noch irgendwie reinwinken kann ins Bild. Und das Bild, das da transportiert worden ist, war ja auch in seinem Inhalt ein bisschen was Eigenartiges. Es ging grundsätzlich 80 Jahre Kriegsende zwischen China und Japan, also auch im asiatischen Raum wurde dieser Tage das Ende des Zweiten Weltkriegs gefeiert. Aber es ist halt auch nicht nur eine Feier gewesen, sondern auch ein Umschreiben der Geschichte. Man leugnete die Rolle der amerikanischen Alliierten. Donald Trump mutmaßte sogar, dass gegen die USA und die westliche Weltordnung konspiriert wurde. Und tatsächlich gibt es auch, abgesehen von diesen Bildern, Faktoren, wo man sagen kann, da war ja wirklich was im Gange. Index, der das aufschlüsselt, ist der Pizza-Pentagon-Index. Der deutet nämlich tatsächlich darauf hin, dass es jetzt wieder eine globale Krise geben könnte. Siehst du das auch so, oder Thomas?
Der Pizza-Pentagon, das werden wir gleich ausführen. Ich möchte aber die Mutmaßung noch dazwischen streuen, dass Donald Trump vielleicht deswegen etwas säuerlich reagiert hat, weil er nicht eingeladen war. Weil ich glaube, bei einem globalen Jamboree autoritärer Ungusteln nicht dabei zu sein, ist etwas, damit tut er sich wahrscheinlich ein bisschen hart. Aber es sind fast die meisten Vertreter, es gibt ein gutes Buch, die Achse der so Autokraten, glaube ich, von Ann Applebaum, wo steht, dass eben auch mittlerweile ganz viele Staaten einander sozusagen stützen, die ansonsten ideologisch gar nichts gemeinsam haben, außer ein Ignorieren dessen, was man zeitlang für die globale Nachkriegsordnung gehalten hat und den Wunsch, nicht in irgendeiner Weise einer internationalen Justiz verantwortlich zu sein. Und da sind schon einige der üblichen Verdächtigen bei diesem Summit dabei. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Donald Trump, solange er heute halt noch lebt, schon den Plan verfolgt, in diese Gruppe aufzurücken. Aber zurück zum Pizza-Index.
Der Pizza-Index, genau, den muss ich noch ganz kurz erklären, weil es ja doch für viele Leute vielleicht nicht absolut das Naheliegendste ist. Der PPI, kurz zur Erklärung, immer wenn es auf der Welt arg zugeht, wird rund ums US-amerikanische Verteidigungsministerium, also das Pentagon, sehr, sehr viel Pizza bestellt. Grund dafür ist, die Leute arbeiten länger, können dann auch aus unterschiedlichen Gründen nicht rausgehen und draußen irgendwas essen. Und da gibt es tatsächlich eine Open-Data-Plattform, die immer wieder nachschaut, wann ist jetzt irgendwo erhöhte Frequenz im Umfeld des Pentagons, natürlich auch im Umfeld des Weißen Hauses. Da gibt es US-amerikanische Pizzaketten, die da richtig profitieren davon, wenn es knallt, unter Anführungszeichen. Also zum Beispiel vor dem Zweiten Golfkrieg ist das mal losgegangen, als Israel den Iran angegriffen hat vor wenigen Monaten. Da merkte man in den Pizzerien im Umfeld auch einen sehr, sehr erhöhten Bestellbedarf, einen Umsatzzuwachs, sag's mal jetzt einmal so einfach. Also ja, ich finde es spannend, andererseits auch ein bisschen befremdlich, dass man dann Globalpolitik, Krisenmanagement so rausmessen kann auf Basis des Pizzadienstleisters in der Nähe des Verteidigungsministeriums.
Wobei wir ja auch wissen, dass man nach einer ordentlichen Portion Pizza eigentlich ganz stark vom Wunsch heimgesucht wird, sie sofort schlafen zu legen. Also ob das jetzt die Analysekräfte schärft, weiß ich gar nicht. Aber offenbar ist es nicht so, dass die Leute dann irgendwie Salatmixes oder irgendwelche veganen Specials sich bestellen. Aber ich gehe davon aus, dass es ähnliche Dinge bei uns auch gibt, aber wahrscheinlich sind die nicht so gut nachvollziehbar. Weil ist die Leberkässemmel noch das klassische zwischendurch Nahrungsmittel oder ist es bereits die Hummus Bowl vom Billa oder die fertig abgepackten Sushi? Man weiß es nicht genau. Ich glaube, die Leberkässemmel hat schon noch einen gewissen Stellenwert.
Sie hat einen hohen Stellenwert, wurde vor einigen Jahren, da habe ich die Jahreszahl nicht im Kopf, aber es gab schon ein Jahr, da war sie vom Kebab überholt oder wurde sie vom Kebab überholt. Und bei Lieferdiensten, da kam vor wenigen Tagen eine Statistik raus, da hat der Burger die Pizza in Österreich überholt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Leute in den letzten Wochen, Monaten irgendwie ihr Urlaubsgefühl noch ein bisschen so verlängern wollten, so, keine Ahnung, ist ein Quattro Formaggi vielleicht Dolce Far Niente oder so für die Menschen. Ich weiß es nicht, warum es dann eine Cevape bestellt haben. I don't know. We don't judge, sagen wir dann auch an dieser Stelle im Internet. Aber es ist schon etwas Wahres dran, was du gesagt hast, das Essen ist ein Indikator dafür, wie gut Verhandlungen geführt werden, weil ich habe schon mal in dem Podcast erzählt, aber es ist lang her und vielleicht haben es die Leute vergessen, hoffentlich. Anna Thalhammer, die Chefredakteurin von Profil, hat mal geschrieben, dass Blau-Schwarz eigentlich an der Gesprächsklimatik zerschellt ist. Auch deswegen, weil man so lange verhandelt hat und die Leute permanent die gleichen Brötchen bekommen haben im Bundeskanzleramt und dann schon irgendwann einfach angespeist waren, sagen wir jetzt ganz höflich. Und es vielleicht deswegen auch diese Dreierkoalition in Österreich gibt, weil die einfach das Catering falsch angesetzt haben in den Koalitionsverhandlungen.
Ja, aber andererseits gerade bei den Verhandlungen von Blau-Schwarz wäre Kebab jetzt, glaube ich, wirklich ein Affront gewesen, der die Verhandlungen ganz, ganz früh zum Scheitern gebracht hätte. Peter Pilz hat mir mal erzählt, dass eben bei so langen Verhandlungen, ich glaube, da ging es eben um die geplatzten Schwarz-Grün-Verhandlungen mit dem Schüssel, dass die Schwarzen natürlich totale Verhandlungsprofis sind und da war Frankfurter wurden dann in der Nacht noch aufgetischt. Das scheint das klassische Koalitionsverhandlungsessen gewesen zu sein. Und er, geschult durch Jahrzehnte von Streitdebatten innerhalb irgendwelcher linksstudentischen Untersekten, hat gewusst, ja, nichts essen, sonst wirst du miert. Die wollen das. Die Chefverhandler haben nämlich nicht gegessen von den Schwarzen, hat er gesagt. Und alle, die gegessen haben, waren nachher miert und geneigt, irgendeinem Kompromiss zuzustimmen, damit einmal eine Ruhe ist. Also auch das sind die Feinheiten, wie das dann im Pentagon genau ausschaut und ob vielleicht die Menschen, die Einfluss auf die amerikanische Administration haben, aus diesem Grund die Burgerversorgung von Donald Trump besonders am Laufen halten, damit er außer gelegentlichem Wüten und Gnatzen nichts tut, sei der Spekulation anheimgestellt.
Ja, wenn wir schon so ein bisschen im Unehrenhaften unterwegs sind, würde ich sagen, schwenkt man ganz kurz noch zurück zu einer anderen Episode, die sich auch an Kinder dieser Tage zugetragen hat. Bloomberg hat ein Video veröffentlicht, nämlich von einem Gespräch zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin. Und da ist Wladimir Putin zu hören mit dem Satz, Mit der Entwicklung der Biotechnologie können menschliche Organe kontinuierlich transplantiert werden. Menschen können immer jünger leben und womöglich sogar Unsterblichkeit erreichen. Und dann eben der 72-jährige Xi antwortet dann dem 72-jährigen Putin, ja, und laut Prognosen ist es in diesem Jahrhundert sogar noch möglich, bis zu 150 Jahre zu leben. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt beide jetzt auch noch die nächsten 80 Jahre diesen Podcast machen werden, aber wie lange man diesen Menschen noch tatsächlich ausgeliefert ist global?
Ja, also den Traum teilen sie ja alle, also wie wahrscheinlich sich für unersetzlich haltende Menschen seit Beginn der menschlichen Gattung, aber es ist halt zum ersten Mal so, dass es ein bisschen in Reichweite rückt, ob sie es für die Herrn Putin und Xi und Trump und so noch ausgehen wird. Toi, 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 ich lasse das jetzt offen, in welche Richtung dieses toi, toi, toi geht. Ich meine, der Herr Xi und der Herr Putin haben natürlich den Vorteil, dass sie beide über umfangreiche Gefängnissysteme voller potenzieller Organspender gebieten, wenn einmal was notwendig sein sollte. Aber ich hoffe, dass die Transplantationstechnik doch nicht so rasant voranschreitet.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Jahrelang hatte die EU-Kommission ermittelt. In dieser Woche sollte dann der erste große Kartellschlag der neuen Wettbewerbskommissarin gegen den US-Technik-Giganten Google erfolgen. Und dann in letzter Minute hat Brüssel einen Rückzieher gemacht. Wie das Branchenmedium MLX berichtet, wurde die geplante Milliardenstrafe gegen den Mutterkonzern von Google, also Alphabet, überraschend gestoppt. Und zwar offenbar aus Sorge, US-Präsident Donald Trump, wir haben ihn jetzt schon ganz kurz angeschnitten gehabt, könnte den Zollstreit neu entfachen oder eben die Unterstützung der Ukraine abrupt kappen. Die EU-Politiker sind jetzt, zumindest jene, die nicht diese Entscheidung getroffen haben, ein bisschen schockiert und auch irritiert. Sie werfen der Kommission und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor Trump einzuknicken. Und es ist ja augenscheinlich, dass man eingeknickt hat, muss man jetzt sagen. Also habe da ein Zitat aus dem Jahr 2023 gefunden von der damaligen Wettbewerbskommissarin Margret Vestager. Und sie hat gesagt, Google hat eine marktbeherrschende Stellung in Europa, die will man nicht, denn Google ist überall. Und jetzt, 2 Jahre später, eine Wahl in den USA später, ein bisschen andere, sagen wir mal, handelspolitische Beziehung im Nordatlantik später und plötzlich zählen unsere eigenen Werte, unsere eigenen Regeln nicht mehr. Schon irritierend, muss man sagen.
Es geht ärgerlich schnell, ja. Also es in die Richtung ging ja auch schon die Zollvereinbarung, die ja mit einem totalen Blödsinn geendet hat, also nämlich der Vereinbarung, dass Amerika viel mehr Öl und Gas liefert, als es produziert und Europa viel mehr kauft, als es abnimmt. Da könnte man noch sagen, na gut, da hat man den Herrn Trump irgendwas gegeben, das er eh nicht versteht und er glaubt, er hat gewonnen und man lacht sich ins Fäustchen. Nur so funktioniert es halt nicht. Und jetzt Google ist ein deutlicher Hinweis, dass vielleicht die Frau von der Leyen die Rolle der EU möglicherweise sogar realistisch, aber jedenfalls so einschätzt wie ein Familienmitglied mit einem alkoholkranken, gewalttätigen Familienoberhaupt, das regelmäßig über alle herfällt. Und man zieht halt den Kopf ein und erduldet es. Vielleicht sollte die EU darüber nachdenken, geopolitisch ins Frauenhaus zu gehen. Aber momentan scheint eine gewisse Streichfähigkeit Linie zu sein. Vertragt sie aber auch ein bisschen damit, dass ja die jetzige CDU-Führung in Deutschland und die Frau von der Leyen ist ja wirklich CDU-Urstgestein, Tochter eines Ministerpräsidenten, die schmiegen und schmusen sich ja alle ein bisschen an diese autoritären Tech-Giganten, die ja mit der Administration Trump ein entwirrbares Filzgeflecht bilden. Und das imponiert denen allen schon. Das geht ja bis dorthin, dass man auch Palantir-Software in deutschen Polizeieinheiten einsetzen möchte, ohne groß drüber nachzudenken, was die mit den Daten machen. Also vielleicht ist da auch innerhalb der vielleicht sogar europäischen Konservativen ein bisschen ein Schwenk in Richtung, naja, erfolgreich ist es ja, werden wir doch auch ein bisschen mehr wie die amerikanischen Republikaner und verprellen wir sie nicht. Das wäre aus meiner Sicht die schlechteste aller Varianten. Vielleicht ist es nur ein bisschen Feigheit und ein bisschen Unfähigkeit. Wir werden es eh erleben.
Ja, vor allem erleben wir aber auch, um in deinem Sprachbild von der zerrütteten Familie zu bleiben, dass dann die, nennen wir es jetzt einmal, geschlagene Mutter nicht ins Frauenhaus geht, sondern das nächste Kind sich herfasst und das dann offenbar doch nochmal herfotzt. Denn es ist schon bemerkenswert, das, was man Google einerseits erspart, muss sich jetzt der DAX-Konzern Zalando, also da gibt's Kleidung, Taschen und so Zeug, ja. Schuhe, die müssen jetzt schon die Kriterien erfüllen, die Google erfüllen muss. Die müssen Daten offenlegen, die haben ein Problem mit ihrer Marktgröße und dergleichen mehr. Also irgendwie Gleiches gleich behandeln, ich weiß, dieses Ding, das ich immer so gern hätte, alle Menschen sind gleich in ihren Rechten und natürlich auch alle juristischen Personen sind gleich von ihren Rechten, da knallt man es auch ein bisschen sehr, sehr weit dagegen, vor allem mit dieser Maßnahme.
Ja, also ich glaube, es läuft auf die Akzeptanz einer Art von Faustrecht hinaus. Also es ist wie halt der Bulli in der Schule, wenn der kommt und sagt, gib mir der Wurstbrot, gib mir ihm das Wurstbrot lieber, als dass man ein paar Watschen riskiert. Und ich fürchte, das ist gerade die Ausrichtung der europäischen Außenpolitik, sofern man von einer europäischen Außenpolitik ernsthaft sprechen kann.
Ja, und weil wir aber in diesem Podcast auch gerne über Serviceinhalte sprechen, möchte ich Sie noch ganz kurz in unsere Shownotes schicken. Mein Kollege Markus Zottler hat nämlich auch nicht aus der Ecke Google, sondern aus der Ecke Microsoft eine sehr wichtige Geschichte geschrieben, die Sie sich zu Gemüte führen sollten. Sollten Sie nämlich einer noch von den sehr, sehr vielen Menschen sein, die Windows 10 nutzen. Das endet nämlich im Oktober, die Updates. Dann, er hat ein sehr anschauliches Sprachbild verwendet, ist das so, als würde man zwar ein schönes Haus haben, aber der Zaun vorne ist schon einmal morsch und dann obendrein noch eingetreten. Also im Sinne der Cybersecurity, die Chance zwischendurch mal in unsere Shownotes rein. Die Geschichte lohnt sich zu lesen. Man erfahrt ein bisschen was, wie man sich vielleicht noch den Zaun einigermaßen wieder frisch streichen kann. Vielleicht sogar das Fundament neu setzen mit einem Update. Wäre ja alles klug für die eigene Datensicherheit.
Austria in a nutshell.
Nähern wir uns ein bisschen dem Thema Kulturverfall, denn es gibt neue Regeln für die Rechtschreibung, und zwar für die deutsche Rechtschreibung logischerweise, sonst würden wir das jetzt so ausführlich besprechen. Das ganze Regelwerk wiederum als Link in den Shownotes, aber wir bringen jetzt einmal den Blutdruck bei Ihnen ein bisschen nach oben, denn es gibt nämlich eine Änderung, die hat dem Thomas Maurer und mir schon vorab ein bisschen, würde jetzt sagen, die Kontenance gekostet, denn künftig darf man viel öfter F als PH schreiben. Zum Beispiel, wenn es um Delfine geht, die dürfen dann im Kinderbuch natürlich mit einem F fortan geschrieben werden. Wenn es allerdings eine wissenschaftliche Publikation ist, dann sind es weiterhin Delfine mit PH. Ich verstehe es nicht. Vor allem wird die Regelung dann hinterher noch einmal unlogischer, weil, wenn es im Sprachgebrauch schon so etwas wie ein ziemlich verankertes PH gibt, zum Beispiel beim Philosophen, dann bleibt der Philosoph mit BH der Philosoph. Also ich verstehe, man wollte sich nicht mit Konrad Paul Liessmann anlegen. Das wäre eine Wortgewalt, die würde man nicht überstehen.
Das würde ich niemandem raten.
Nein, definitiv nicht. Und auch als Mensch, der gerne einmal einen Karintizismus in diesen Podcast einbringt, ich verstehe es, gell? Schon Kasurg, aber es ist nicht in Ordnung. Es widert mich an.
Schlüssig ist anders, ja. Also, ich meine, ich bin teilweise da überhaupt ein bisschen träge und es passiert mir hier und da, dass ich immer noch Fotografie mit PH schreibe. Es ist mir sogar schon, da habe ich ja zeitlang einen dicken Roman aus dem 19. Jahrhundert gelesen in einer alten Frakturausgabe und dann musste ich mich sehr bemühen, dass ich Tür und Tor und Ähnliches nicht mehr mit TH schreibe, wie in der Rechtschreibreform von 1903 zurückgenommen. Obwohl der Thron zum Beispiel auch damals mit TH geblieben ist und noch eins für andere. Und so ist es aber wirklich sehr blöd. Ja, muss man schon sagen. Ja, also entweder vereinfache ich das alles, aber oder nicht, ja. Aber im Großen und Ganzen, man sagt ja, dass man nur dem Sprachgebrauch folgt und das sozusagen aktualisiert. Es ist ja auch der sogenannte Deppenapostroph mittlerweile zumindest bei Lokalnamen oder ist es darauf beschränkt. Also du darfst mittlerweile Harry Apostrophs Bierstüberl schreiben, weil es seit 10, 15 Jahren gemacht wird. ja, darüber kann man eh reden, dass irgendwann einmal manifestiert sich das in die Realität und man darf nicht mehr Deppen-Apostroph sagen. Aber ja, zwei Delfine auf einmal, das ist mir zu viel. Oder wie ist es bei, was ist, wenn ich Philosophie mit PH vorn und F hinten oder umgekehrt schreibe? Ist das ein Kompromiss oder ist das falsch?
Das ist eine sehr philosophische Frage in erster Linie jetzt einmal, würde ich sagen.
Wir sollten den Duden dazu befragen.
Ja, und keine Ahnung, ich meine, es hat ja in diesen ganzen Sprachwirrungen und Entwicklungen schon auch Dinge gegeben. Ich sage jetzt nur Frischkäse-Gate. Also da haben sich schon auch Dinge entwickelt, die will einfach niemand haben und da muss man auch Sprache davor schützen.
Bei Frischkäse-Gate musst du mir jetzt helfen?
Es gab mal einen Käse, der hieß Bresson.
Ach so, der natürlich, ja, ja. Nein, das, ja. Das ist, glaube ich, kommt eher aus dem bundesdeutschen Raum. Das Bresson hat vor Jahren das nicht ausgesprochene T hinten verloren, weil man offenbar in der deutschen Werbewirtschaft gefunden hat, dass man dem deutschen Konsumenten das Nicht-Aussprechen eines Buchstaben, den er ja bezahlt hat, nicht weiter zumuten kann. Auch Colgate-Zahnpasta ist ja mittlerweile Colgate. Und Sunkist wird in der Werbung, glaube ich, Sunkist gesprochen. Und da gibt's noch ein paar. Also ja, das ist natürlich jetzt eine wahrscheinlich in diesem Rahmen nicht zu beantwortende Frage. Ist das eine Demokratisierung des Sprachgebrauchs? Baut man damit elitäre Hürden einer selbsternannten Elite ab? Oder ist es einfach deppert? Ich glaube, das kann man zu Hause in Kleingruppen weiter besprechen.
Ja, oder Sie können es auch demnächst mit uns weiter besprechen.
Ja.
Ich verweise ein weiteres Mal in die Shownotes rein. Da können Sie nämlich reinklicken, dort wo steht Kammerlichtspiele und sich Tickets checken. Denn am 23.10. sind der geschätzte Herr Maurer und ich live in Klagenfurt auf der Bühne zu sehen mit Maurer und Schick live. Falls Sie sich jetzt wundern, was werden die beiden Menschen da einen Abend lang machen, das mich und meine Freundinnen und Freunde unterhalten wird, darf ich Ihnen sagen, einerseits werden wir mal unseren normalen Podcast aufnehmen und dann darf ich aber auch noch ankündigen. Wir haben einen, also ich will nicht boßen, aber der Gast, der hat es schon drauf. Ich werde jetzt nur einfach nicht verraten, wer es ist.
Um die Spannung ins Unerträgliche zu steigern?
Ja, zum Beispiel, um das zu machen, beziehungsweise um den Verkauf anzukurbeln, um dann irgendwie auch auf Spotify in den Kommentaren natürlich die Spekulation ein bisschen hochgehen zu lassen.
Aber ich glaube, von unserem ursprünglichen Plan, damit wir als optischen Augenschmaus an der Stange tanzen, sind wir abgekommen, weil die Kammerlichtspiele keine Stange haben.
Da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so ganz sicher. Und es war etwas, was ich immer schon recherchieren wollte, ob die Kammerlichtspiele früher mal ein Pornokino waren. Ich habe da irgendwas dunkel in Erinnerung mal in einer Erzählung, bin mir aber nicht sicher. Bis zum 23. Oktober werde ich das in Erfahrung bringen. Wenn so ist, aha, interessant, wenn nicht, ja, meine Güte, fehlt auch nichts, würde ich jetzt mal behaupten.
Aber ich glaube nicht, dass früher ein Pornokinos an der Stange getanzt wurde.
Das stimmt natürlich, das wenn, dann war das nur im Kino der Fall.
Ja. Ja. Also, was ich sagen kann, für Wiener, wenn man das eigentlich wirklich sehr, sehr gute Schubert Puppen, Marionetten, Erwachsenen, Puppentheater besucht. Das war tatsächlich das ehemalige Schubert-Kino. Und man kann mittlerweile erhobenen Hauptes diese Städte wieder verlassen, im Gegensatz zu früher.
Ja.
Und natürlich das Borgi und Bess, der wichtigste Jazzclub der Stadt. Das war früher das Rondell-Kino. Und ich weiß noch, in den Kino-Inseraten stand immer Rondell rauchen und trinken. Das war das Special. Also im Rondell-Kino konntest du dir Sexfilme anschauen, während du ein Bier in der Hand hast und einen Cheek rauchst. Das war natürlich ein Wettbewerbsvorteil. Trotzdem, das Internet hat auch diese Institution umgebracht. Und jetzt spünst du deinen Jazz auch nicht schlecht.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
Ich habe es vorhin kurz erwähnt, vor ein paar Monaten, das war es ja eigentlich noch nicht wirklich eine sichere Bank. Christian Stocker ist nach wie vor Bundeskanzler der Republik Österreich. Ja, und er hat in dieser Funktion auch angekündigt, sich um das Thema Inflation zu kümmern. Sein Zugang, die 2-1-0-Formel, also 2% Inflation, 1% Wachstum, null Toleranz für Extremismus. Warum der Extremismus jetzt in der Wirtschaftspolitik mitspielt, Es hat viele Menschen gegeben, die sich schon drüber ausgelassen haben, passt schon. Ich bin ja grundsätzlich auch in dem Fall völlig Team Stocker, weil 0% Toleranz für Extremismus kann man unterschreiben, oder?
Ja, sollte er vielleicht einmal mit seinen Landesparteiorganisationen sich über ihre aktuellen Koalitionen unterhalten, aber egal. Ja,
ja,
der Wille geht oft fürs Werk, ne? Vor allem in der katholischen Denktradition.
Ja, das stimmt so. Aber katholische Denktradition, da bin ich gestern mit ÖVP-Lern zusammen gewesen am Abend. Und die haben dann sich aber auch noch um den Zweier und den Einser gekümmert und da hat ein Politiker vorgerechnet, man solle sich wieder ein bisschen mehr an der Benja-Formel orientieren, hat gesagt, falls einer sich noch erinnert, wie das damals war in der Schule, also Lohnzuwachs bestehend eben aus Inflation und Produktivitätsfortschritt, das soll man da ein bisschen einpreisen und dann hat er den Satz rausgehaut und wenn man so richtig nachdenkt, dann hätte man in den letzten Jahren ja eigentlich die Löhne verringern müssen. Ich war in der Situation einfach völlig unsicher, ob da jemand einfach, weil es war geschlossener Rahmen, einen guten Schmäh raushauen probiert oder den einmal abcheckt oder überhaupt in einem größeren Rahmen funktionieren könnte. Ob das ernst gemeint sein könnte, dass da jemand tatsächlich über die Ebene der KV-Verhandlungen den Leuten in großer Masse etwas wegnehmen will. Ich werde es definitiv nochmal nachfragen, wollte heute in der Früh, bevor wir aufnehmen, noch nicht anrufen, weil ich bin früher gegangen von dem Festl. Die anderen Leute haben vielleicht noch etwas länger zu schlafen gehabt. Wie siehst denn du das, lieber Thomas? Naja, wäre es ein kluger Zugang, jetzt so also, insgesamt in Österreich die Löhne über den KV ein bisschen runterzustutzen?
Ich bin ja kein Nationalökonom, aber ich weiß, dass es da einige gibt, die meinen, dass das tendenziell, weil wenn die Leute kein Geld haben, sie auch nichts kaufen, eher konjunkturabwürgend ist. Ich weiß, dass da teilweise auch auf europäischer Ebene anders gedacht wird. Ich persönlich hielt es nicht für sehr gescheit, aber ich würde es für sehr mutig halten. Also sollte jemand in der Österreichischen Volkspartei den Eindruck haben, uns gibt's jetzt eigentlich echt schon zu lang, dann würde ich mal mit diesem Plan an die Öffentlichkeit treten und das könnte dafür sorgen, dass die Parteienlandschaft sich da doch drastisch verändert.
Das heißt Ponyzei, nicht Polizei. Ponyzei.
Gute Besserung jetzt noch in der letzten Meldung an einen Menschen, der in Österreich ja seit Tagen wieder mal für Schlagzeilen sorgt. In dem Fall allerdings hat er wirklich unfreiwillig dazu Beitrag geleistet. Und zwar gute Besserung an Karl-Heinz Grasser, den ehemaligen Finanzminister. Finanzminister hat sogar mal, ich glaube, der Kurier geschrieben gehabt aus einem Versehen. Aber ich glaube, da hat jemand zu viel nachgedacht beim Tippen oder vielleicht an die falsche Person gedacht beim Tippen. Jedenfalls, laut seinem Anwalt Manfred Einarter hat er eine lebensgefährliche Not-OP am Montag gut überstanden. Dass die Geschichte dann am Mittwoch publik wurde, könnte vielleicht damit zu tun haben, dass am Mittwoch in der Früh im Ö1 Morgenjournal sehr, sehr ausführlich über den Privatkonkurs von Karl-Heinz Grasser berichtet wurde. Da gibt es um Millionenforderungen, die Republik nun an ihn noch hat, auf Basis seiner, jetzt darf man es offiziell sagen, illegalen Geschäfte. Da geht es um die Frage, ob er da überhaupt ordentlich Steuern abgeliefert hat für diese illegalen Geschäfte, denn auch die werden in Österreich besteuert. Das darf ich Ihnen sagen als Kind eines Finanzbeamten. Und da gibt es aber dann auch noch tiefer rein auf eine Ebene, wo man sagen kann, okay, vielleicht war das jetzt doch schon irgendwie eine Überschreitung von höchstpersönlichen Lebensbereichen, als man dann auch noch ausgeweitet hat, ja, da gibt es auch eine 10.000 Euro hohe Kreditkartenabrechnung, die von den Gläubigerschützern ein bisschen hinterfragt wird und von den Gläubigern natürlich hinterfragt wird. Also, wie soll ich sagen, es kommt ja nie im Leben eine Not-OP zum rechten Zeitpunkt, aber in dem Fall hat man aus der Not-OP noch den rechten Zeitpunkt gemacht, weil ein paar Stunden nach diesem Ö1-Journalbeitrag hat niemand mehr über den Privatkonkurs von Karl-Heinz Grasser geredet, sondern alle nur über den Gesundheitszustand von Karl-Heinz Grasser. Das sind schon, würde ich mal sagen, interessante Beobachtungen, die wir mit unserem Publikum teilen sollten, Thomas, gell?
Allerdings, ich meine, wie gesagt, auch tatsächlich ernst gemeint, wenn es ihm wirklich schlecht geht, dann gute Besserung. Aber natürlich ist man durch langjähriges Verfolgen der öffentlichen Person Grazer geneigt, ein bisschen zu stutzen, dass sich das so günstig fügt. Also ich glaube, es ist ja beim Konkurs jetzt eine 3%-Quote angeboten. Man kann nur dem Herrn Einitter wünschen, dass er immer wieder Zwischenrechnungen gestellt hat, weil ich nehme an, dass der Herr Grasser einer der wichtigsten Klienten in den letzten Jahren war und man möchte dem Herrn einen auch nicht wünschen, dass er damit 3% aussteigt. Ja, vielleicht werden wir eines Tages auch erfahren, worum sich's gehandelt hat. Im Großen und Ganzen müsste man eigentlich sagen, geht uns eigentlich an Chanson. Aber ja.
Und damit bist du medizinisch schon relativ nah dran, laut meinen Informationen. Aber
dann lassen wir diesen kryptischen Satz einfach nachhalten.
Passt. Ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du noch was zu sagen, lieber Thomas?
Einfach, weil wir so lange nicht mehr gesagt haben, Sears.
Ah, Sears kann man auch zur Verabschiedung sagen.
Ja, sicher.
Gut. Dann
aber wir, oder wir einigen uns für die Zukunft auf Dere. Das wäre sozusagen, hätte auch eine gewisse inhaltliche Symmetrie.
Ja, da bin ich mir noch immer nicht ganz sicher, ob da jetzt durch die neuen Aufgaben von Philipp Hanser und Gabi Hiller das Dere jetzt nicht noch einmal in die Breite mehr getragen wird. Also lass mal jeden Podcast sein Alleinstellungsmerkmal und bleiben wir bei Sears.
Sears.